SWR 2 aktuell.
An diesem Freitagmittag mit Marie Gedin und mit diesen Themen. Russland zementiert die Besatzung im Osten der Ukraine. Aber, sagt Osteuropa-Expertin Gwendolin Sasse, Putin wird dafür nicht mehr die Begeisterung ernten wie noch 2014 bei der Krim. Eins unserer Themen. Die EU einigt sich auf Notfallmaßnahmen wegen hoher Energiepreise. Was da genau kommt und auch wann, das besprechen wir mit unserem Korrespondenten. Und Husten, Schnupfen, Heiserkeit, es nützt nichts. Wir müssen auch wieder über Corona reden. Und zwar darüber, was RKI-Chef Wieler und sein Chef Gesundheitsminister Lauterbach dazu sagen. Die Regionen um Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson sind Teil der Ukraine. 15 Gebiete des ukrainischen Staatsgebiets ungefähr. Und diese Regionen sind völkerrechtswidrig besetzt von russischen Truppen und werden heute, so sieht's aus, der Russischen Föderation in Anführungsstrichen beitreten. Da werden feierlich in Moskau am Nachmittag Beitrittsverträge unterzeichnet. Tatsächlich wird natürlich die Besatzung zementiert. Und während die westliche Welt erklärt, das sei völkerrechtswidrig, kämpfen Ukrainerinnen und Ukrainer weiter gegen ihre Besatzer. Zu einem hohen Preis, wie jetzt Silvia Tieks berichtet.
Wieder gibt es schreckliche Bilder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Diesmal sind es Aufnahmen aus dem Stadtrandgebiet von Saporischschja. Die ukrainische Verwaltung hat sie freigegeben. Die Bilder zirkulieren in den sozialen Netzwerken. Darauf zu sehen, verwüstete Lagerräume, Scherben und Trümmerteile. Auf den Straßen ausgebrannte Autos und Leichen in Zivilkleidung. Im Hintergrund weint eine Frau. Sie beklagt die Toten. Auch die russischen Besatzer zeigen diese Bilder mit dem Vorwurf, ukrainische Truppen hätten hier ihre eigenen Leute angegriffen. Der ukrainische Gouverneur des nicht besetzten Teils von Saporischschja wirft dagegen den Russen vor, sie seien es gewesen. Beide Seiten bestätigen nur dies. Ukrainische Zivilisten sind hier verletzt und getötet worden. Nach russischer Darstellung wollten die Menschen in den russisch besetzten Teil von Saporischschja. Die ukrainischen Truppen hätten sie daran hindern wollen. Der ukrainische Gouverneur dagegen sagt, die Leute wollten Lebensmittel und Hilfsgüter in den russisch besetzten Teil von Saporischschja bringen und von dort Angehörige abholen. Wirklich überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj konnte von diesem schweren Vorfall noch nichts ahnen, als er gestern Abend in seiner Videobotschaft Präsident Putin angriff. Indirekt, aber unmissverständlich. Der Preis dafür, dass eine einzige Person in Russland diesen Krieg fortsetzen will, wird sein, dass die gesamte russische Gesellschaft ohne eine normale Wirtschaft, ohne ein anständiges Leben und ohne die Achtung jeglicher menschlicher Werte bleiben wird. Um das zu stoppen, muss man die eine Person in Russland stoppen, die den Krieg mehr will als das Leben. Die eine Person, Wladimir Putin, macht sich derweil bereit, heute Nachmittag weitere Schritte in Richtung Annexion zu gehen. Zu den 4 ukrainischen Gebieten, die bald vollständig zu Russland gehören sollen, zählt auch Saporischschja. Dessen russischer Statthalter ist ebenso nach Moskau gereist wie die Chefs der ganz oder teilweise besetzten Regionen Luhansk, Donetsk und Cherson. Die 4 prorussischen Vertreter werden gemeinsam mit Präsident Putin Beitrittsverträge unterzeichnen im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Kreml, live übertragen vom russischen Staatsfernsehen. Und während in Saporischschja die Toten des neuen Angriffs betrauert werden, soll am Abend in Moskau ein großes Fest auf dem Roten Platz stattfinden, zur Feier der Annexion der Ost- und Südukraine.
Das passiert heute an Tag 219 dieses russischen Kriegs gegen die Ukraine. Nach 219 Tagen, also heute Nachmittag, dann Wladimir Putin und die Leiter der von Russland besetzten Gebiete und der in Anführungsstrichen Beitritt zur Russischen Föderation. Aber was heißt das für diesen Konflikt, wenn wir weiter nach vorne schauen, für den Kriegsverlauf? Was kommt als nächstes? Das besprechen wir mit einer ausgewiesenen Osteuropa-Expertin, mit Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, Frau Sasse. Heute Nachmittag, also der erste formale Schritt zur vollständigen Annexion. Was kommt auf die Menschen, die dort leben, zu?
Ja, für die Menschen vor Ort verändert sich vor allem erst einmal die Perspektive. Also in der Realität mag sich nicht sofort etwas ändern, denn der Kriegsalltag ist natürlich schon für die lokale Bevölkerung in diesen vier Regionen ohnehin sehr schwierig. Und jetzt kommt eine erhöhte Sorge dazu, dass diese Gebiete, in denen ja Putin Fakten schaffen will, in denen er sie jetzt, dadurch, dass er sie jetzt annektiert, dass sie vielleicht ein weiterer Punkt in Putins Strategie sind, dass es also zu weiteren Angriffen, vielleicht auch zu sogenannten False-Flag-Operationen kommen könnte, die dann von Russland ausgehen, aber sich auf diese Gebiete konzentrieren. Das heißt, die Sorge steigt weiterhin, aber die Lage der Repressionen vor Ort und auch der schwierige Alltag, der bleibt natürlich so bestehen, wie er ist.
Die ukrainische Armee kämpft ja weiter, das haben wir auch gerade noch mal gehört, wohl auch weiter erfolgreich. Was heißt jetzt diese Annexion, dieser formale Akt für den Kriegsverlauf, wenn also aus Moskauer Sicht ja künftig dann russisches Staatsgebiet angegriffen würde?
Genau, darum geht es vor allem bei dieser Annexion, dass man die Argumentation nach innen, nach Russland gerichtet, verändern kann und sagen kann, hier geht es jetzt wirklich um russisches Staatsterritorium, was von der Ukraine in zu erwartenden Gegenoffensiven natürlich weiter angegriffen wird. Und damit möchte sich Wladimir Putin weitere Optionen schaffen, ob sich dadurch genau die Kriegsführung verändern wird, auch die Kriegsdynamik. Im Moment sehen wir ja mehr Dynamik auf der ukrainischen Seite. Das können wir jetzt noch nicht sagen.
Wenn wir auf diese Dynamik schauen, wird die im Moment vom Westen sehr scharf kritisiert. Ansonsten scheint da zumindest nach außen hin, das weiß man nie, wenig Bewegung. Ein weiterer Versuch des Landraubs, ganz prominent jetzt die Äußerung von US-Außenminister Blinken. Berlin, Brüssel, alle kritisieren scharf. Wie viel ist das wert? Was kann sich die Ukraine davon kaufen?
Ja, es ist wichtig, das auch in der Öffentlichkeit und auch im hoffentlich weiterhin geeinten Westen so zu betiteln. Es wird also nur wenige Länder geben, die diese Annexion heute oder offiziell wird sie dann nächste Woche vollzogen werden, wirklich akzeptieren. Und das heißt, es ist wichtig, das wiederum zu betonen, dass das nicht anerkannt wird, dass dies Scheinreferenten sind, dass das eine völkerrechtswidrige Annexion ist und dass der Westen bei seiner Position und seiner Unterstützung für die Ukraine bleibt.
Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass dieser Schritt aus russischer, aus Putins Sicht ein wichtiges Signal nach innen ist. Täuscht das oder ist Putin trotz allem, auch trotz aller Kritik, derjenige, der gerade agiert, der Westen, die Ukraine reagieren?
Er versucht wieder in die Rolle desjenigen zu kommen, der agieren kann. Putin ist offensichtlich unter Druck, auch innenpolitisch unter Druck. Man kann eher davon ausgehen, dass er mit der Mobilmachung auf Kritik aus den eigenen Reihen, also auf noch nationalistische Stimmen reagiert hat. Die Bedrohung geht für ihn noch nicht direkt von der Bevölkerung aus. Und so lässt sich diese Mobilmachung erklären. Und die Annexion, die jetzt folgt, dieser vier Gebiete, die ist eine logische Folge dieser Argumentation hinter der Teilmobilmachung. Jetzt will man beweisen, dass sich dieser Krieg lohnt, dass Russland Territorien wirklich wieder in der russischen Logik befreit oder ins Staatsgebiet sozusagen zurückholt. So ist die Argumentation in Russland. Man braucht also diese handfesten Beweise, dass sich auch im Krieg konkret was verändert. Aber ich glaube nicht, dass dadurch die Stimmung in Russland wieder positiver wird. Also eine Stimmung momentan, die von Sorge, von Nervosität geprägt ist. Die ist noch nicht von breitem Widerstand gegen Putin geprägt. Wir sehen Proteste, aber die verbinden sich noch nicht im ganzen Land. Aber die Sorge, die überwiegt über diese Mobilmachung. Und es geht auch heute mit dieser geplanten Festveranstaltung durchaus die Sorge einher, wird Putin weitergehen in seiner Rede und eine weitere Mobilmachung ankündigen, vielleicht sogar die Grenzen schließen. Ich gehe davon erstmal nicht aus, aber die Sorge überwiegt. Und man wird es nicht wie 2014 schaffen, mit einer großen Rede wirklich die Emotionen so positiv darzustellen im ganzen russischen Staatsgebiet, wie das 2014 möglich war.
2014 waren das, so würde ich es jetzt mal verknappt sagen, noch wirkliche Jubelfeiern. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird das jetzt heute nicht mehr so weit gehen. Ich verstehe Sie aber auch richtig, Putin wackelt oder wankt nicht. Das wäre zu viel.
Das wäre zu viel gesagt, genau. Also wir sehen, und das ist schon bezeichnend, dass wir überhaupt Proteste gesehen haben und sie werden wir auch weiterhin sehen. Wir sehen, dass viele Leute das Land verlassen, solange das noch möglich ist. Auch das sind Anzeichen, klare Anzeichen dafür, dass es weniger aktive Unterstützung für diesen Krieg geht, als eben ein Hinnehmen des Krieges. Und so muss man vielleicht die Stimmung im Land beschreiben. Aber heute werden natürlich die Festlichkeiten auch auf dem Roten Platz inszeniert. Es wird Jubelbilder geben, Aber ein größerer Teil der russischen Gesellschaft ist sich heute auch darüber klar, dass das eine Inszenierung ist. Und das war 2014 nicht so. Da hat zwar die Krim-Annexion auch die russische Bevölkerung überrascht. Das war ja dann ein sehr schneller Akt. Aber dort konnte man anknüpfen an historische Erinnerungen, an eine ganz andere Palette von Emotionen, die es jetzt zu diesem Zeitpunkt so in Russland nicht gibt.
Sagt Osteuropa-Expertin Gwendolin Sasse über die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland und die Situation in Russland und in Europa. In Europa wird versucht, nach wie vor die Folgen dieses Kriegs für die Bürgerinnen und Bürger hier abzumildern. Stichwort Energiekrise, explodierende Energiepreise. Und die Berliner Antwort heißt seit gestern Gaspreisdeckel. Und während noch diskutiert wird, wie genau der aussehen, funktionieren soll, muss Wirtschafts- und Energieminister Habeck in Brüssel heute über das große Ganze streiten. In einer Sondersitzung haben die Energieministerinnen und Minister der EU schon mal Notfallmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise beschlossen, vereinbart. Und gleich vorweg, in Brüssel sind nicht alle begeistert angesichts dieser gemeinsamen Aktion vom deutschen Alleingang oder wie es bei uns heißt, Doppelwumms. Stefan Überbach, unser Korrespondent in Brüssel. Bei allen Dissonanzen schauen wir erstmal auf die Habenseite. Die Ministerinnen und Minister also haben sich geeinigt. Notfallmaßnahmen, Entlastung der Verbraucher. Welche genau und wann kommt was?
Also erstens wird es so eine Art von Übergewinnabgabe geben, eine Sondersteuer, die jetzt sehr schnell eingeführt werden soll. Es geht darum, diese enormen Gewinne der Energiekonzerne abzuschöpfen, denn es wird ja zurzeit mit erneuerbaren Energien sehr viel Geld verdient, mit Kohlekraftwerken, auch mit Atomstrom, obwohl sich an den Produktionskosten kaum was geändert hat. Und diese Extraeinnahmen, die will man abschöpfen und an Unternehmen und private Haushalte umverteilen. Der Verkaufspreis der Stromerzeuger, also das, was die Abnehmer bezahlen müssen, der wird bei 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt. Das ist deutlich weniger, als der Markt gerade eigentlich hergibt. Die Großhandelspreise sind mehr als doppelt so hoch. Und diese Differenz sollen, wollen und werden jetzt die Staaten einstreichen und damit ihre Entlastungsmaßnahmen bezahlen. Ob jetzt dabei wirklich EU-weit 140 Milliarden Euro zusammenkommen, wie Ursula von der Leyen das mal in Aussicht gestellt hat, das wird man noch sehen. Aber es wird schon eine ganze Menge sein, die dann den Regierungen zur Verfügung steht. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, es gibt feste Vorgaben für die EU-Länder zum Strom sparen. Damit soll der Verbrauch runtergefahren werden, vor allem zu den Tageszeiten, an denen Strom besonders teuer ist. Weniger Verbrauch bedeutet, es wird nicht mehr so viel teures Gas für die Stromproduktion gebraucht. Und dann können auch die Verbraucherpreise sinken. Das ist jedenfalls die Hoffnung hier in Brüssel.
Gibt es da schon was Konkretes, damit man sich das vorstellen kann, zu diesem Strom sparen?
Also man schaut sich in jedem Land die Spitzenzeiten an, die großen Verbräuche, und da soll dann angesetzt werden, natürlich mit Appellen an die Verbraucher, um weniger Strom aus der Leitung zu ziehen, aber auch an die Großabnehmer, an die Industrie, ob da nicht die Produktionszyklen verändert werden können. Da muss jedes Land jetzt für sich schauen, wie diese Spitzenverbräuche, diese Spitzenzeiten etwas gedämpft werden können, denn das sind die Uhrzeiten, zu denen besonders teurer Strom angeboten werden muss.
Jedes Land für sich schauen ist ein gutes Stichwort. Schauen wir auf Deutschland. 200 Milliarden Euro nimmt die deutsche Bundesregierung in die Hand, um deutsche Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen vor steigenden Energiepreisen zu schützen. Ich formuliere es mal vorsichtig, das finden nicht alle gut in der EU.
Das ist richtig. Man kann es auch so sagen, Deutschland steht ziemlich in der Kritik, und das gleich aus zwei Gründen. Denn deutsche Käufer räumen gerade den internationalen Gasmarkt ziemlich leer. Es müssen ja die riesigen Liefermengen, die bisher aus Russland gekommen sind, irgendwie ersetzt werden. Das treibt die Preise, und das trifft dann auch die anderen europäischen Länder, die ebenfalls Gas einkaufen müssen. Es geht, wenn man es genau nimmt, um die europäische Solidarität, und das gilt auch für den zweiten Punkt. Und da zitiere ich jetzt mal den Luxemburger Energieminister Claude Turmes, der sagt stellvertretend für viele andere, die EU-Staaten sollten sich doch bitteschön nicht länger gegenseitig mit Entlastungspaketen übertrumpfen. Dieses Zitat, dieses wahnsinnige Rennen und die Grabenkämpfe müssen endlich aufhören. Das zielt natürlich auch in Richtung Berlin und den Doppelwumms von Kanzler Scholz, 200 Milliarden, um die eigenen Verbraucher zu entlasten, so wie die Bundesregierung das vorhat. Das können sich andere Länder eben nicht leisten.
Sagt unser Korrespondent in Brüssel bei der EU, Stefan Überbach. In Brüssel also geht es um die gemeinsamen Aktionen gegen die hohen Energiepreise, jetzt sofort, aber eben auch langfristig. Und wir wissen ja immerhin auch seit gestern konkreter, wie viel Geld die Bundesregierung dafür ausgeben will. 200 Milliarden Euro. Gaspreisbremse ist damit gemeint, aber natürlich auch andere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Wie das alles genau funktionieren soll, ist noch nicht klar, aber es wird dann doch etwas konkreter heute. Der Bundestag hat abgestimmt über eine Senkung der Umsatzsteuer auf Gaslieferungen. Aus Berlin berichtet Mario Kubina über eine zu erwarten lebhafte Debatte dazu. Und den Anfang macht Finanzminister Lindner.
Die Gaspreise steigen und der Staat darf nicht Profiteur davon sein, dass für die Menschen das Leben teurer wird.
So begründet Christian Lindner im Bundestag, warum auf Gas und Fernwärme ab morgen weniger Mehrwertsteuer fällig wird. Nämlich 7 statt 19%. Und das für 1,5 Jahre. Der Bundesfinanzminister bezieht sich darauf, dass mit steigenden Preisen auch die Steuereinnahmen steigen. Davon will Lindner jetzt etwas zurückgeben. Doch aus Sicht der Opposition geht die Rechnung so nicht auf.
Das ist natürlich völliger Käse. Weil die Leute sind jetzt mit dem 3-, 4-, 5-fachen Gaspreis konfrontiert. Und wenn sie vorher eine Gasrechnung hatten mit 1.000 Euro und haben darauf 19% Mehrwertsteuer gezahlt, dann mussten sie 190 Euro Mehrwertsteuer zahlen. Wenn sie jetzt die 3-mal so hohe Gasrechnung von 3.000 Euro haben, dann zahlen sie zwar nur 7%, das sind dann aber 210 Euro Mehrwertsteuer. Das heißt, sie zahlen am Ende sogar mehr Mehrwertsteuer.
Sagt Matthias Mittelberg, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Die Regierung geht davon aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Mehrwertsteuersenkung um rund 13 Milliarden Euro entlastet werden. Ein Betrag, der Unionsfraktion dann doch groß genug ist, um dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Eigentlich war die Steuersenkung als Ausgleich für die Gasumlage gedacht, die Menschen zusätzlich belastet hätte. Die Umlage wird gestoppt, aber die Steuersenkung kommt wie geplant. Und für Tim Klüssendorf von der SPD kommt sie zum richtigen Zeitpunkt.
Die Mehrwertsteuersenkung entlastet die Bürgerinnen und Bürger direkt und vor allen Dingen schon ab dem 1. Oktober. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Heizperiode jetzt beginnt und die wirksame Entlastung jetzt schon eintritt.
Die Ampelkoalition setzt darauf, dass die Energieversorger ihre Kunden wirklich von der Steuersenkung profitieren lassen. Allerdings,
dass sie an die Verbraucherinnen weitergegeben wird, das kann der Staat leider nicht garantieren.
Sagt die Grünen-Politikerin Katharina Beck.
Gaspreise, Strompreise und die bange Frage, wie kalt wird denn der Winter und wie synchron werden Temperaturen und Gasspeicherfüllstände sinken? Dazu noch die Frage, wie hoch geht die Inflation? Das beschäftigt vermutlich viele, wenn nicht alle in diesem Land. Und dazu kommt dann aber spätestens in diesen Tagen ja auch noch der inzwischen Herbst-Winter-Klassiker zum Sorgenmachen, Corona. Das Robert-Koch-Institut meldet, diesen Herbst schnieft und hustet, salopp gesagt, fast jeder. Aber auch die Corona-Infektionen steigen wieder stark an. Und darum gab es heute mal wieder ein altbekanntes Format. RKI-Chef Wieler und sein Chef, Gesundheitsminister Lauterbach, standen bzw. saßen in Berlin Rede und Antwort. Hören wir kurz rein. Zunächst Karl Lauterbach mit der schlechten Nachricht.
Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle. Das ist nicht nur in den deutschen Daten zu sehen, sondern auch international. Die Fallzahlen steigen an in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, in England, in Dänemark, um nur ein paar Länder zu nennen. Fast überall ist es die BA5-Variante, die die Probleme hier also bereitet. Und wir müssen uns daher darauf einstellen, dass diese Welle bekämpft werden muss. Die wird nicht so schnell zumindest von alleine enden.
Sie kommt also, die neue Welle, aber der Gesundheitsminister sagt auch.
Wir sind aber gut vorbereitet und ich bin zuversichtlich, wir werden das im Griff haben und wir werden es erreichen, dass Corona auch ein Thema für diesen Herbst ist, aber nicht das dominierende Thema ist und die Probleme, die wir in anderen Bereichen haben, nicht noch schwerer macht.
Ähnlich, sagen wir mal, verhalten positiv hat sich auch RKI-Chef Wieler geäußert. Auch da hören wir kurz rein und zwar mit Blick auf die Situation in den Krankenhäusern.
Die gute Nachricht ist, dass wir noch keinen massiven Anstieg bei den Krankenhauseinweisungen sehen, auch nicht bei den Todesfällen. Hier müssen wir die Situation aber natürlich weiter beobachten. Und dafür haben wir ja die Werkzeuge, die gerade erläutert wurden. Denn schwere Verläufe, die nehmen ja auch erst mit etwas Zeitverzug ab. Das haben wir in den letzten Jahren ja alle gelernt. Wir müssen also Covid-19 weiter ernst nehmen. SARS-CoV-2 ist immer noch ein vergleichsweise neues Virus, über das wir immer noch nicht alles wissen. Covid-19 kann schwer verlaufen, auch sehr schwer verlaufen. Es kann zu schweren Langzeitfolgen führen. Und wir können eben nicht vorhersehen, wie sich das Virus weiterentwickeln wird.
RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Lauterbach am Vormittag in Berlin. In Florida kämpfen die Menschen massiv mit den Folgen des Hurricane Ian. Wohl der schlimmste Wirbelsturm, den der US-Bundesstaat je erlebt hat. Viele Tote, viele Verletzte, sehr viel Zerstörung. Nicht ohne Grund ist die Rede von einer Schneise der Verwüstung. Und wer die Bilder sieht, wird zustimmen. Verwüstung stimmt und die Schneise ist extrem breit. Aus den USA berichtet Ralf Borchert.
In vielen Gegenden sind weiter Rettungskräfte mit Hubschraubern und Booten unterwegs, um eingeschlossenen Menschen zu helfen. Noch halten sich die Behörden mit Zahlen über Tote und Verletzte zurück. Doch nach den Worten von US-Präsident Joe Biden könnte dies der tödlichste Wirbelsturm in der Geschichte Floridas gewesen sein.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history.
Auch wenn die Zahlen noch unklar seien, rechne er mit einem bedeutenden Verlust an Leben, so Biden beim Besuch der US-Katastrophenschutzbehörde in Washington. Der Fernsehsender CNN nannte am Abend Ortszeit die Zahl von mindestens 17 Toten in Florida und bezog sich dabei auf Angaben verschiedener Landkreise. Offiziell bestätigt wurde diese Zahl nicht. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, machte deutlich, dass er am Ende ebenfalls mit hohen Opferzahlen rechnet.
We've never seen a flood event like this. We've never seen storm surge of this magnitude.
Wir haben noch nie solche Überschwemmungen erlebt. Wir haben noch nie eine Sturmflut diesen Ausmaßes gesehen, so DeSantis bei einer Pressekonferenz. Nach wie vor sind nach offiziellen Angaben mehr als 2,3 Millionen Menschen in Florida ohne Strom. Die Behörden warnten erneut vor bleibenden Gefahren in weiterhin überfluteten Gebieten, etwa durch elektrische Kurzschlüsse, Schadstoffe in der Kanalisation oder auch Alligatoren. Zahlreiche Bewohner waren trotz Evakuierungsaufforderung in ihren Häusern geblieben, auch Alex White aus Orlando. Sie sagte CNN, sie habe schließlich schon einige Hurricanes zu Hause überstanden. Ich habe auch meinen Hund hier. Die angebotenen Notunterkünfte fand ich nicht so geeignet. Es kam diesmal zwar deutlich mehr Wasser als die letzten Male, aber mein Haus ist ziemlich stabil und ich habe schon vorher einiges durchgemacht. Vorübergehend hatte sich Ian vom Hurrikan der Stufe 4 zu einem Tropensturm abgeschwächt. Inzwischen hat der Sturm wieder an Stärke zugelegt und steuert als Hurrikan der Stufe 1 vom offenen Meer erneut auf das Festland zu, zunächst auf den US-Bundesstaat South Carolina.
Der Bericht aus den USA von Ralf Borchert. Inflation, Rezession, das alles stand gestern im Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute, alles sehr unschön. Aber da stand auch, trotz Krisenstimmung bleibt der deutsche Arbeitsmarkt stabil. Und heute sogar dies, die Zahl der Arbeitslosen ist im September gesunken. Lena Stahler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Schauen wir mal auf die Zahlen. Wie viele Menschen ohne Job gibt es im Moment bei uns?
Also das sind weniger als 2,5 Millionen, die ohne Job sind. 2.486.000, um genau zu sein. Das ist ein Rückgang von 62.000 gegenüber August. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,4% und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Anders sieht das allerdings saisonbereinigt aus, da hat die Zahl der Arbeitslosen um 14.000 zugenommen. Und auch im Vergleich zum September letzten Jahres gibt es 21.000 mehr Arbeitslose. Und laut Bundesagentur für Arbeit liegt das daran, dass viele ukrainische Geflüchtete in die Statistik fallen. Regional zeichnet sich im Übrigen das gleiche Bild ab. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist die Zahl der Arbeitslosen im September ebenfalls leicht zurückgegangen.
Jetzt habe ich die Probleme ja schon angesprochen. Energiekrise, Inflation, Lieferkettenprobleme. Es gibt viele Probleme. Die deutsche Wirtschaft ist auf dem Weg in eine Rezession. Warum bleibt der Arbeitsmarkt stabil?
Der hat sich tatsächlich ein Stück weit abgekoppelt von der konjunkturellen Entwicklung. Das hängt mit dem Arbeitskräftemangel zusammen. Arbeitskräfte, die werden immer mehr zum knappen Gut. Die Babyboomer gehen in Rente, weniger Arbeitskräfte kommen nach. Und das schlägt jetzt langsam durch auf den Arbeitsmarkt. Von 2020 bis 2035 werden rund 7 Millionen Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein. Und deshalb tun die Unternehmen jetzt einfach alles, um ihre Leute zu halten, auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten.
Gibt es denn tatsächlich dann Hinweise darauf, dass sich die Firmen auf schlechte Zeiten in irgendeiner Form einstellen?
Ja, es gibt Hinweise und zwar sieht man das an der Zahl der offenen Stellen. Die ist immer noch hoch mit 873.000, aber die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften, die hat im September deutlich nachgelassen. Die Firmen, die suchen nicht mehr ganz so verzweifelt nach neuem Personal wie in den Monaten zuvor und auch die Nachfrage nach Kurzarbeit steigt, was zeigt, dass sie eben an vorhandenem Personal festhalten wollen, selbst wenn es jetzt im Winter zu einer Gasmangellage und damit einer deutlichen Verschlechterung ihrer Situation kommen sollte. Aber Leute entlassen, das möchte man noch nicht. Zum Schluss noch kurz der Blick an die Börse. Nach seiner Talfahrt gestern hat sich der DAX zum Mittag erholt, legt knapp um 1% zu auf 12.090 Punkte.
Also auch da nochmal gute Nachrichten. Dankeschön, Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion mit Informationen von Börse und Arbeitsmarkt an diesem Freitag.